Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die letzte Aufnahme mit einer Vorschau auf das Olympische Eishockey-Turnier 2026 in Mailand. Und ihr könnt es euch schon denken, wir sind angekommen bei den beiden Top-Favoriten. Die USA und Kanada sind das Thema der heutigen Sendung. Und wir beginnen mit den USA. Und natürlich ist es so, dass sie 25 von 25 Spielern aus der NHL mitgenommen haben. Wobei ich mich auch so ein Stück weit gefragt habe, es gab ja damals das Dream Team im Basketball und da war Christian Laettner mit dabei. Der war ein College-Spieler. Jetzt kann man ja auf der einen Seite sagen, naja, so wirklich gespielt hat er nicht. Und er war auch nicht derjenige, der im Fokus stand. Trotzdem könnte man ja argumentieren, ein Nachwuchsspieler, den können sie ja sicherlich auch bei 25 Spielern mitnehmen, weil wenn man sich dann einfach die Teams anschaut, dann sind da ja auch schon einige mit dabei, die eben nicht ihr bestes Eishockeyalter erreicht haben, sondern gerade mal am Beginn der Karriere stehen und dementsprechend sind da zumindest die Kanadier, würde ich sagen, mit einem Nachwuchsspieler unterwegs. Bei den Amerikanern sieht das etwas anders aus, aber schauen wir mal, wie bei den anderen Teams auch, in die Zahlen rein zum Olympiateam der USA. Und ich habe es erwähnt, 25 von 25 aus der NHL. 18 verschiedene Mannschaften sind repräsentiert. Und das ist ja schon ein ziemlich großer Teil der Liga. Auf der anderen Seite für mich auch Überraschungen. Wenn ich jetzt mal auf die Erfahrungen schaue bei den Amerikanern, 14.300 und ein paar zerquetschte NHL-Spiele. Das klingt natürlich erstmal sehr, sehr viel. Nur wer aufgepasst hat bei der Folge über Schweden, der hat sich gemerkt, 16.880. Das heißt, die Amerikaner haben noch nicht so viele NHL-Spiele absolviert. Wenn ich dann schaue, olympische Erfahrung, dann gibt es zwei Spieler, die bereits bei Olympia aktiv waren. Das ist Brock Faber und Jake Sanderson. Ansonsten 23, die komplett neu sind. Auch bei den Stanley Cups sind es erstaunlich wenig, finde ich. Nämlich 4 Stück und 3 Spieler haben diese 4 Stanley Cups gewonnen. Natürlich einmal Matthew Tkachuk, der hat ganze 2 dann schon gewonnen mit den Florida Panthers. Und dann sind es noch Jack Eichel und Jake Guentzel, die mit Vegas oder dann den Pittsburgh Penguins eine Meisterschaft feiern konnten. Ansonsten ist dort niemand. Und die Zahl ist wirklich gering, finde ich. Wenn man sagen würde, naja, zweitbeste Team jetzt, auch sehr, sehr viele Spieler, auch immer dieses, wir sind auf Augenhöhe mit den Kanadiern. Und trotzdem so der wirkliche Erfolg, und dass es nur Gewinnertypen sind, das ist da für mich nicht zu sehen. Und wenn ich dann einmal rüberschaue und den Blick zurücknehme, schon mal, oder eigentlich nicht zurück, sondern den Blick vorwegnehme auf das kanadische Roster, dann sehen die Zahlen da zumindest ein Stück weit anders aus. Die Erfahrung ist ähnlich wie bei den Schweden. Und man muss eben an der Stelle sagen, 21 Stanley Cups von 15 verschiedenen Spielern. Das bei den Kanadiern, die Zahlen. Also da sehen wir schon die USA, was das Thema Erfahrung betrifft, nicht wirklich besser aufgestellt als die anderen Teams, wie zum Beispiel Schweden oder Kanada. Was gibt es sonst noch zu sagen zu den Nominierten bei den Amerikanern? Es sind einige Spieler mit dabei, die schon mal bei den World Championship, bei der WM Gold gewonnen haben, 10-mal Bronze auch mit dabei, 12 Spieler insgesamt dort eine Medaille geholt. 18 haben bei den World Junior Championships eine Medaille geholt, also im Nachwuchsbereich durchaus erfahrene Spieler mit dabei. Was ich interessant finde, ist, dass der Zeitraum, also so das Alter bei den Amerikanern sehr eng bemessen ist, vor allem auch, wenn man das dann mit den Kanadiern vergleicht. Brock Faber ist der Jüngste. Der ist am 11. Februar dann 23 Jahre alt und 173 Tage. Und Brock Nelson ist mit 34 und 119 der Älteste. Das heißt, da sind weniger als 11 Jahre zwischen dem jüngsten Spieler und dem ältesten Spieler. Und bei Kanada sieht das anders aus. Da ist Sidney Crosby fast doppelt so alt wie Macklin Celebrini. Da sind ungefähr 19 Jahre zwischen dem jüngsten und dem ältesten Spieler im Kader. Also da auch interessant, dass das so unterschiedlich zusammengestellt ist. Vielleicht aber auch ein Indiz dafür, dass die Generation jetzt der Amerikaner sehr eng beisammen ist, dass das alle Spieler sind, die in ähnlichen Voraussetzungen sich entwickelt haben in der Liga und jetzt eben dann bei diesem Turnier Olympia das erste Mal wirklich Best on Best spielen. Ich weiß, wir hatten das Four Nations Face-Off, aber das war ja ein Turnier, was eingeschränkt war. Zum einen dann auch dadurch, dass du keine Auswahl hattest, jemanden zu nehmen, der nicht in der NHL ist, was ja zum Beispiel bei Finnland dann passiert ist. Und du hattest eben nur vier Mannschaften mit dabei. Also jetzt endlich dann ein Turnier, wo alle Nationen alle Auswahlmöglichkeiten haben, eben auch die außerhalb der NHL und deshalb jetzt eben dann final ein Turnier Best on Best. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ich schaue einfach mal rein in die Reihenzusammenstellung, beziehungsweise ja das, was jetzt berichtet wurde von den Kollegen aus Mailand. Und da haben wir eine erste Reihe, die sich sehr, sehr gut anhört. Jack Eichel als Center zwischen Matthew und Brady Tkachuk. Natürlich die Amerikaner zweimal mit einem Bruderpaar unterwegs. Und dann eben natürlich dadurch, dass es zwei Stürmer sind, in dem Fall auch in einer Reihe. Die zweite, Matthews zwischen Boldy und Jake Guentzel. Die dritte, Larkin, Thompson und Kyle Connor. Und die vierte, Nelson, Hughes und Miller. Auch interessant, dass man da auch zum Beispiel dann sehr viele Kombinationen haben kann, was die Spieler betrifft. Wir hatten Trocheck, der dann auch mit Nelson und Keller zusammengespielt hat, noch als Additional Forwards sozusagen. Also das ist schon gut, was die Amerikaner da haben, aber es fehlt ein Stück weit auch eine Komponente und diese Komponente, die haben sie freiwillig zu Hause gelassen. Von den vier besten Torjägern der US-Amerikaner ist lediglich Matt Boldy mit nach Italien gekommen, Jason Robertson mit 32 Toren, Cole Caulfield mit 32 Toren und Alex DeBrincat mit 30 Toren sind alle in Nordamerika geblieben, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt auch irgendwo im Warmen unterwegs und nutzen da diese für die drei dann Zwangspause, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass sie gerne mit dabei gewesen wären bei diesen Olympischen Spielen und mit Jason Robertson haben sie auch noch ihren zweitbesten Scorer zu Hause gelassen. Nur Jack Eichel hat mehr Punkte und das ist natürlich etwas, jedes Mal, wenn die Amerikaner jetzt ein Spiel spielen, wo sie Probleme haben, das Tor zu treffen, werden diese drei Namen genannt in Zukunft und das ist eben ein Punkt, wo man vielleicht die Frage stellen muss, ob andere Spieler eher zu Hause geblieben wären, besser, ob man da mehr versucht hätte, auch auf diese Komponente zu setzen oder ob es tatsächlich passt, was dort gemacht wird. Denn ich glaube, dass man vielleicht einen etwas anderen Ansatz hat als die Kanadier, die natürlich sehr viel auch mit ihren Scorer-Fähigkeiten arbeiten. Wenn man sich dann deren Auswahl anschaut, dann ist das natürlich top of the best sozusagen von den Scorern in der NHL, da ist viel Finesse mit dabei, da sind Jungs mit dabei, die sowohl Tore machen können, als auch vorbereiten können. Und bei den Amerikanern ist es eher so, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr diese körperliche Komponente mit reingenommen hat, dass man da Akteure hat, wie zum Beispiel einen Brock Nelson, wobei der natürlich auch jetzt bei den Avs sehr, sehr gut gescored hat. Aber zum Beispiel ein Brady Tkachuk ist ja jetzt nicht der klassische Torjäger, ein Eichel. Also nicht, dass ich jetzt sage, dass man die zu Hause hätte lassen müssen, aber vielleicht ein JT Miller wäre jemand gewesen, den man durchaus auch hätte in Frage stellen können. Auch Hughes ist für mich nicht ohne Fragezeichen. Connor ist für mich nicht ohne Fragezeichen. Trocheck, sie haben mit Miller und Trocheck zwei dabei von den New York Rangers, also beim besten Willen, das schlechteste Team der Eastern Conference. Ein Team, was gesagt hat, hallo, wir hissen die weiße Fahne, wir kommen dieses Jahr nicht in die Playoffs. Trocheck ist verfügbar. Der hat sich übrigens sogar jetzt wohl den Spaß gegönnt beim bei den Fotos, die gemacht wurden, also ihr müsst euch das so vorstellen, da werden natürlich immer Fotos gemacht, klar, Teamfotos, gar keine Frage, aber es werden auch Fotos gemacht sozusagen nach Thema. Also die Kachucks haben natürlich ein Foto zusammen gemacht, die Hughes Brothers, dann vielleicht Kachucks und Hughes zusammen, die Jungs, die im College zusammen gespielt haben, die Jungs, die zusammen in einer Mannschaft spielen. Und tatsächlich gibt es ja mehrere Spieler von Minnesota und Vincent Trocheck hat den Spaß gemacht und wollte sich ein bisschen daneben stellen. Bill Guerin zum Beispiel hat sich vielleicht auch mit dazu gestellt zu seinen Spielern. Und Trocheck, da gibt es ja die Gerüchte, dass der vielleicht nach Minnesota kommen könnte. Der hat eben dann einfach sich da mal kurz daneben gestellt. So ungefähr, als ob er dann vorwegnehmen wollte, dass der Trade kommt zu den Minnesota Wild. Aber nochmal zurückzukommen, das ist natürlich ein Punkt, den du dann bringen kannst und sagen kannst, warum nehmt ihr die Jungs mit, die von den Vereinen kommen, die nicht mal in die Playoffs kommen in der NHL. Wir haben dann auch die Verteidiger und da, finde ich, sind die Amerikaner auch sehr gut aufgestellt, auch was die Kombinationen betreffen. Hughes und McAvoy, Slavin und Faber, Sanderson, Werenski und Lacombe und Hanifin waren die vier Paare, die jetzt eben im letzten Training auf dem Eis standen. Auch da wieder natürlich gute Kombination. Du hast ein bisschen Toughness drin. Du hast mit Slavin, vielleicht mit Hanifin so eher ein bisschen defensivere. Du hast mit Werenski, mit Hughes sicherlich Spieler, die mehr auch offensiv dann unterstützen können. Also auch eine richtig gute Mischung bei den Verteidigern. Vielleicht nicht ganz so gut wie das, was die Kanadier haben, aber schon sehr, sehr gut, sehr, sehr hohes Niveau, vielleicht auch eher, dass man sagen kann, okay, das ist so quasi gleich, was die Verteidigerpaare betrifft, auch weil sie eben, das habe ich ja bei den anderen Teams jetzt genannt, weil sie da natürlich auch die absolut besten Spieler haben, die besten Verteidiger eben mit einem Hughes, der auf einem Niveau ist, mit einem Makar zum Beispiel, also da fallen sie ja dann auch einzeln nicht ab. Auch vorne kann man natürlich sagen, bei den Stürmern, Austin Matthews ist sicherlich ein Sniper, ein Superstar, aber war der jetzt so gut drauf die letzten anderthalb, zwei Jahre? Also nicht, dass ich ihn zu Hause lassen will, aber da gibt es sicherlich bei der kanadischen Mannschaft dann Spieler, die auch in den letzten Jahren eben durchgehend sehr gute Leistungen gezeigt haben. Das ist bei den Amerikanern nicht bei allen so gewesen. Ein Vorteil gegenüber den Kanadiern, zumindest auf dem Papier, den haben die Amerikaner, sie haben das zweitbeste Torhüter-Trio hinter den Tschechen, nämlich mit Ottinger, mit Swayman und Hellebuck. 58 Siege insgesamt in der National Hockey League aktuell in dieser Spielzeit, aber Connor Hellebuck zum Beispiel nur 13, der war ja verletzt, ist wohl derjenige, der jetzt bisher beim Training als Nummer 1 im Tor stand, aber die Frage ist natürlich, ob der auch als Nummer 1 dann aufläuft in den Spielen. Wird sicherlich ein Punkt sein, wo sie vielleicht auch so ein bisschen ausprobieren. Normalerweise hätte ich gesagt, er ist die Wahl. Er ist derjenige, der dann spielt, auch in der K.O.-Runde. Aber aktuell ist da vielleicht noch so ein kleines Fragezeichen dahinter, hinter Connor Hellebuck. Die Amerikaner werden sicherlich gegen die meisten Mannschaften bis auf Kanada auch offensiv das bessere Team sein. Sie werden sicherlich da auch ihren Stil durchdrücken können, vielleicht nicht ganz so explosiv, vielleicht auch nicht ganz so schnell, wie das bei den Kanadiern mit McKinnon, mit McDavid dann der Fall sein wird, aber sehr, sehr kompakt, sehr unbequem, wenn man zum Beispiel, also diese Reihe Eichel, Kachuk und Kachuk, das ist natürlich Wahnsinn, das zu verteidigen. Eichel als Vorbereiter, die beiden Kachuks, die sehr, sehr gerne auch dann Richtung Tor sich positionieren, die sehr unbequem sind, eklig zu spielen, viel Körpereinsatz, viel Nicklichkeiten werden die beiden dann auch zeigen. Und Eichel kann natürlich dann davon auch so ein Stück weit, glaube ich, profitieren. Vielleicht muss er ein bisschen mehr schießen, als er das normalerweise macht. Und er kann die beiden natürlich auch mit einsetzen. Matthews Günzel finde ich auch eine tolle Kombination. Bei den anderen wird sicherlich so ein bisschen dann auch auf Nuancen ankommen, vielleicht auch darauf, wie fit die dann sind, ob der eine oder andere dann so eine kleine Blessur hat, ein bisschen angeschlagen ist. Aber letzten Endes sind die Reihen 3 und 4 dann auch eher so eine kompaktere Kombination, glaube ich. Wobei du halt sagen musst, dass ich zum Beispiel Nelson und Hughes zusammen ganz interessant finde und auch die Kombi Larkin und Thompson, je nachdem, wer dann dazugestellt wird, finde ich auch etwas, was ich sehr, sehr gerne dann auch auf dem Eis sehen werde und schauen werde, wie sich das dann auch entwickelt. Ich habe es erwähnt, hinten von der Verteidigung, Werenski und Hughes, die können sicherlich auch vorne dann auch im Powerplay mit unterstützen. Auch das wird sehr, sehr wichtig sein. Sie haben so ein bisschen sich vielleicht auch aufgestellt als Gegenmodell gegen die Kanadier. Und da sehe ich dann einen Vorteil, klar, weil sie sehr unbequem sind, weil sie eben auf diese Duelle auch ausgerichtet sind. Wobei, ich sage jetzt Duelle, es wird maximal ein Duell geben. Die Frage ist eben, wann es diese Paarung geben wird zwischen Kanada und USA. Idealerweise, das ist der Plan zumindest für die beiden Länder, dann irgendwo im Finale. Aber sie müssen ein Stück weit aufpassen, ob sie nicht vorher gegen andere Teams vielleicht durch die Zusammenstellung, weil sie nicht diese Scorer haben, Probleme bekommen könnten. Natürlich kannst du immer sagen, naja, sie werden eben höchstens 2 oder 3 Tore kassieren und dann musst du eben entsprechend dafür sorgen, vorne die 3 oder 4 dann zu machen. Sind sie sicherlich in der Lage. Auf der anderen Seite, wenn du dann beim anderen Team einen Torhüter hast, der heiß läuft, der vielleicht dann lange das Spiel offen hält, dann fehlt dir vielleicht diese Komponente, die sicherlich bei den Kanadiern mehr vorhanden ist, dieser Killerinstinkt. Und ich glaube, auch das ist ein Punkt, den du siehst bei den Stanley Cup-Siegen. Natürlich immer ein bisschen Zufall, bei welchen Mannschaften die dann auch spielen, die Akteure. Aber ich glaube, auch das war ein Punkt, wo die Kanadier schon so ein Stück weit drauf geachtet haben, da eben auch Spieler mitzunehmen, die sehr erfahren sind, die dann wissen im entscheidenden Moment, wie Meisterschaften gewonnen werden. Und auch da, die Kanadier haben das Four Nations Face-Off gewonnen, die Amerikaner haben da den Kürzeren gezogen, weil sie eben dann nachher in der Verlängerung nicht denjenigen hatten, der das entscheidende Tor erzielt hat. Also das ist für mich so ein bisschen Fluch und Segen, natürlich fokussiert auf den Hauptgegner, aber vielleicht dann ein Stück weit 1, 2 Punkte offen gelassen gegen andere Mannschaften. Aber natürlich, klar, ihr habt die Einschätzungen jetzt auch von den anderen Teams gehört, es wird nicht so viele geben, die den Amerikanern wirklich Probleme bereiten können an der Stelle. Also sehr, sehr gutes Team. Diese Euphorie auch im Hinblick auf die Torhüterpositionen kann ich jetzt nicht mehr so ganz nachvollziehen, weil für mich die Situation eine andere ist als noch vorm Four Nations Face-Off. Ja, sie haben viele Siege, gar keine Frage, aber sind Oettinger und Hellebuyck vor allem die beiden, die mit viel Selbstvertrauen reinkommen. Jarvis Mayman sicherlich besser gespielt in dieser Saison bisher, als man das vielleicht erwarten konnte in Boston, weil das Team insgesamt besser drauf ist. Aber bei Oettinger und bei Hellebuyck habe ich jetzt in der Spielzeit noch nicht so viel gesehen, was sie dann mega herausragend und mega überragend macht. Aber Überleitung zu den Kanadiern, auch da ist noch einiges offen, was die Torhüterposition betrifft. Und dann würde ich einfach rübergehen, eben nach Norden, nicht rüber, sondern in Richtung Norden und auf das kanadische Team schauen. Und ich habe es erwähnt, ganz, ganz viel Erfahrung, 16.680 NHL-Spiele insgesamt. Das sind aber übrigens interessanterweise 200 Spiele weniger als die Schweden. Die Schweden sind die Mannschaft mit den meisten NHL-Spielen bei diesen Olympischen Spielen. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Es gibt 23 Spieler, die neu sind bei Olympia. Es gibt insgesamt 4 Olympiateilnahmen auf 2 Spieler verteilt. Sidney Crosby und Drew Doughty sind die beiden, die 2010 und 2014 für die Kanadier bei Olympia aktiv waren und die natürlich auch entsprechend die Siegerfahrung haben. 4 Goldmedaillen auch verteilt auf diese beiden Spieler. Ich habe es erwähnt, 21 Stanley Cup-Sieger. Auch da sind Doughty und Crosby natürlich prominent mit dabei, aber auch einige der anderen haben Stanley Cups gewonnen, waren mit ihren Teams entsprechend erfolgreich, wenn man einfach da mal durchgeht. Taves, McCarr haben den Stanley Cup gewonnen, Sam Bennett mehrere Stanley Cups, Sam Reinhardt mehrere Stanley Cups gewonnen, Shea Theodore, McKinnon, Darcy Kemper, also viele, viele Spieler, auch ein Tom Wilson zum Beispiel, der ja eher nicht so die Finesse-Rolle haben wird, hat einen Stanley Cup gewonnen und Logan Thompson auch mit dabei. Also viele, viele, die erfolgreich waren in der Liga, die wissen, wie man gewinnt. Das habe ich eben schon im Vergleich zu den USA erwähnt. Was ist noch zu sagen? Bei den Amerikanern habe ich gar nicht geschaut auf die Trophäen, was auch einzelne individuelle Klasse betrifft. Auch da nochmal kurz der Blick zurück. Da gibt es 17, also zum Beispiel Maurice Rocket-Richard-Trophies, prominent mit Matthews. Wir haben Designer-Trophies mit dabei, mit Hellebuck. MVP-Trophies natürlich auch bei den Amerikanern, auch da Matthews und Hellebuck. Aber auch jetzt wieder, wobei man da sagen muss, die Amerikaner haben 10 Spieler, die eine Trophäe gewonnen haben in der NHL. 17 Stück waren es insgesamt. Bei den Kanadiern sind es zwar 36 Awards, aber die konzentrieren sich auf 6 Spieler. Und wenn man natürlich dann sagen muss, Crosby hat viele Awards, McDavid hat viele Awards, MacKinnon hat viele Awards, McCarr hat viele Awards, dann hast du schon, glaube ich, sagen wir mal, 2/3 dieser Trophäen mit abgefrühstückt. Also ja, an der Stelle eben auch sehr, sehr viel Qualität bei den Kanadiern. Vom Four Nations Face-Off sind übrigens bei Kanada 19 Spieler mit dabei, bei den Amerikanern 21. Die haben eben, glaube ich, so ein Stück weit auch gemerkt, dass das sehr gut funktioniert hat. Nicht perfekt, aber sehr gut. Es gibt auch viele Medaillen bei den World Junior Championships, bei den World Championships. Also da will ich jetzt auch nicht jeden mit aufführen. Und so wie eben bei den Amerikanern würde ich auch mal in die Reihenzusammenstellung bei den Kanadiern mit reinschauen. Zumindest das, was jetzt beim Training bisher zu sehen war. Da haben wir vorne als erste Reihe Connor McDavid, Macklin Celebrini und Tom Wilson. Und jetzt denkt man ja erstmal, ja gut, was soll denn der Wilson da? So geniale Reihe, finde ich. Du hast mit McDavid unglaubliche Geschwindigkeit und diese Technik, alles auszuspielen und jedem irgendwie den Puck auf dem Tablett zu servieren. Du hast Celebrini als Youngster auch extrem gut und du hast dann Wilson mit dieser körperlichen Komponente. Wie gesagt, wir haben das jetzt in den letzten Folgen auch zur NHL gehabt. Natürlich muss er extrem aufpassen, was er macht. Extrem aufpassen, dass er keine 5 plus Spieldauer bekommt. Die werden schnell verteilt. Ganz, ganz schnell verteilt bei solchen Turnieren. Und es ist eben eine etwas andere Regelauslegung. Also von daher Tom Wilson da sicherlich sehr unter Beobachtung. Aber trotzdem, diese Komponente einfach zusammen ist unfassbar interessant. Und eben etwas, wo du wirklich mehrere verschiedene Dinge hast. Dann hast du in der zweiten Reihe, aktuell haben sie Crosby, Stone und Mana. Mit Crosby jemanden, der scoren kann, also auch Tore machen kann. Mit Mana jemanden, der sehr gut vorbereiten kann. Und mit Stone auch wieder einen defensiven Spieler mit dabei. Also auch da, so wie bei Wilson, jemanden, Stone ist natürlich jetzt nicht vom Checking her so, aber sehr, sehr guter Defensivspieler. Dann dritte Reihe, MacKinnon, Suzuki und Marchand. Auch da wieder verschiedenste Komponenten. Einmal die Geschwindigkeit, auch wieder dieses Red Game von Marchand, Suzuki als Junger mit dabei. Auch das herrlich. Also da, ich freue mich einfach, diese Reihen zu sehen. Dann hast du in der vierten Reihe aktuell jetzt jedenfalls Horvat, Reinhardt und Hagel. Auch da wieder verschiedenste Elemente mit Reinhardt, einen puren Scorer, mit Horvat etwas anderen Spieler, auch Brandon Hagel mit dabei, auch ja, einfach gut. Und hinten noch Jarvis und Bennett, wo Suzuki wohl als Center agiert hat. Sie hatten auch mal Reinhardt mit Marchand und MacKinnon zusammen, natürlich dann quasi Florida-Komponenten mit dabei. So unglaublich viele Möglichkeiten. Das Erste, was ich gesehen hatte, war Crosby zusammen mit MacKinnon und Marchand, also die Halifax-Guys. Auch da wieder diese Familiarität, also die kennen sich ja nicht nur davon, dass sie gegeneinander spielen oder teilweise im Verein zusammen sind, die kennen sich, weil sie im Sommer zusammen spielen, weil sie sich im Sommer vorbereiten. Also extrem, extrem gut. Natürlich bei den Amerikanern auch viele, die dann für das Nachwuchsprogramm der Amerikaner zusammen gespielt haben, auch da eben viele, die sich kennen, aber trotzdem sehr, sehr gut. Und was ich eben finde bei den Kanadiern, da hast du auch diese puren Goalscorer mit. Aber das, was sie zu Hause gelassen haben, die Amerikaner, das haben die Kanadier. Jemanden, der dann eben, finde ich, wie einen Crosby einen Killerinstinkt hat. Wie einen MacKinnon einen Killerinstinkt hat. Der wie Reinhardt treffen kann. Auch Marchand einen Killerinstinkt hat. Natürlich McDavid mit Abstrichen eben. Das ist was, was ich ihm ja auch manchmal so ein Stück weit vorwerfe, dass er einfach zu wenig Tore macht, was ja nicht heißen soll, dass er schlecht spielt. Also, ne? Wie gesagt, sehr, sehr hohes Niveau, was die Kritik da betrifft. Aber trotzdem, das ist für mich so ein Stück weit ein Unterschied auch gegenüber den Amerikanern. Dann hast du die Verteidiger mit Taves und McCarr, ein eingespieltes Verteidigerpaar. super Verteidiger, die auch super zusammenpassen. Du hast Parayko und Morrissey, auch sehr interessante Kombi. Theodor und Sanheim. Bei Sanheim weiß ich nicht so ganz. Da frage ich mich immer noch so ein bisschen, was er da verloren hat. Aber okay, Frage ist ja auch, wie viel er dann entsprechend spielt. Und Harley und Doughty, sie haben die mitgenommen, mit denen sie erfolgreich waren beim Four Nations Face-Off. Du hättest klar auch ein bisschen diskutieren können über andere. Aber auch da wieder sehr, sehr hohe Qualität. Auch da wieder Qualität, Unterschiedsspieler, Spieler, die gewonnen haben, Doughty, Theodore, McCartays, alle Stanley Cup gewonnen. Und das eben wieder etwas, was sie unterscheidet von den Amerikanern. Natürlich gibt es die Diskussion, wobei Diskussion ist halt hinfällig, sondern einfach den Fakt, dass die Torhüter der Kanadier nicht so gut sind, wie sie das früher mal waren. Du hast keinen Martin Brodeur, du hast keinen Patrick Roy mit dabei, du hast keinen Carey Price im Tor, du hast Thompson, Kemper und Binnington, und die haben natürlich auch schon Stanley Cups gewonnen, aber in der aktuellen Saison stehen da 45 Siege, nur, musst du eben sagen, und sie haben mit Binnington jemand, der zwar jetzt einen Stanley Cup gewonnen hat, der das Four Nations Face-Off gewonnen hat, aber der auch grottenschlecht spielt im Moment in St. Louis. Muss man einfach so sagen. Ganz, ganz schlechte Saison von Binnington. Ich hatte das ja, glaube ich, mal aufgeführt. Gold Save Above Expected war er letzter. Und das ist dann natürlich eine Voraussetzung, so jemanden erstmal nominell als denjenigen zu haben, der in der K.O.-Runde für dich im Tor steht. Puh, viele, viele Fragezeichen dann dahinter. Kemper auch im Moment, naja, überragend ist das Ganze nicht. Thompson in Washington sicherlich sehr, sehr gut, aber das Team insgesamt auch nicht so gut, wobei das würde ich jetzt nicht an der Torhüterposition alleine festmachen. Aber auch da ist es nicht so, dass du sagen kannst, du hast den einen überragenden Torhüter, der in der Saison hundertprozentig überzeugt hat, in Kombination mit den letzten Turnieren. Natürlich kannst du jetzt sagen, Thompson ist sehr, sehr gut, den stellen wir ins Tor, nur der war beim letzten Turnier gar nicht mit dabei. Also das ist eben so ein Punkt. Hast du da dann diese Baustelle, ne? Der Torhüter in Kanada, das wird ein Riesenthema sein, zu Hause dann auch bei den Talkshows in Kanada, bei den Podcast-Sendungen wird das eben auch sehr, sehr heiß diskutiert werden. Wer steht dann im Tor? Je weiter das Turnier geht, auch die Frage, ne, wie überzeugend sind die dann, wenn sie zum Beispiel ein Spiel haben, wo sie weiterkommen, aber der Torhüter, ich nehme jetzt mal Binnington, hat nicht so gut gespielt, sie brauchen da vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, vielleicht eine Verlängerung oder sowas. Dann gehen die Diskussionen los, und das wird sicherlich auch etwas sein, was man trotzdem dann auch in Italien merken wird, denn die Kollegen vor Ort werden ja die Fragen stellen und werden das Thema dann auch entsprechend in die kanadische Mannschaft mit reinbringen. Das ist sicherlich absolut etwas, worüber diskutiert werden wird bei den Kanadiern. Dann ja, die Frage auch einmal, wie sind denn die Gruppen und wie sind da vielleicht auch die Möglichkeiten, dass sie frühzeitig sich dann auch qualifizieren, dass sie das Viertelfinale festmachen. Natürlich muss man das erwarten, dass diese Mannschaften, diese beiden Teams ihre Gruppen gewinnen. Wir fangen mal in dem Fall dann an mit den Kanadiern. Die haben die Tschechen mit drin, Frankreich und die Schweiz. Frankreich und die Schweiz, ganz klar. Bei den Tschechen, ja, ich habe es gesagt, besten Torhüter, was die Siege betrifft. Ein Team, was eine Weltmeisterschaft gewonnen hat zuletzt, was viel, viel Selbstvertrauen hat, was eklig ist, was auch einen Pastanang mit dabei hat, der Tore schießen kann, was viele NHL-Spieler im Kader hat, auch sich sehr gut kennt, eben auch aus letzten Best, oder nicht Best am Best, aber letzten internationalen Turnieren. Das ist eine Mannschaft, die vielleicht dann auch in der Vorrunde den Kanadiern so ein bisschen Probleme bereiten kann. Auf der anderen Seite die USA, ich habe es gesagt, für mich die leichteste Gruppe, Dänemark, Lettland, bei aller Liebe, da müssen sie deutlich gewinnen, und auch gegen Deutschland muss dieses US-Team erfolgreich sein, und damit haben sie eine sehr, sehr gute Ausgangslage dann für das Viertelfinale, sollten sich unter den ersten Vieren eben entsprechend auch festspielen. Ich weiß gar nicht, wie das Seeding dann ist, ob es dann so ist, dass 1 und 2 nach der Vorrunde nicht mehr gegeneinander spielen können, würde ich von ausgehen, dass das so ist. Dann kann man ja im Prinzip, wenn man dieses Traumfinale haben möchte, darauf hoffen, dass eben entsprechend die beiden Teams ihre Gruppen gewinnen und auch viele Punkte sammeln und eben dann auf 1 und 2 sind im Ranking nach der Vorrunde und ja, sich dann irgendwo auch ein Stück weit aus dem Weg gehen. Ich will mal einmal schauen und kurz aufrufen, wie denn die Spiele sind. Einmal hier auf die Seite gehen und euch den Spielplan dann noch nennen, wann die einzelnen Mannschaften eben entsprechend im Einsatz sind die Kanadier. Die fangen an am 12. Februar, 16.40 Uhr Ortszeit, gleich direkt mit dem vermeintlichen Spitzenspiel der Gruppe Tschechien gegen Kanada. Also da muss man gleich da sein aus Sicht der Kanadier, um eben dort entsprechend Punkte zu holen. Die USA haben einen etwas leichteren Auftakt, auch am 12. um 21.10 Uhr gegen Lettland. Dann geht es weiter für die Kanadier am 13. 21.10 Uhr gegen die Schweiz. Die USA, auch das zweite Spiel, ist dann eins, was du auf jeden Fall gewinnen musst. Am 14. Februar 21.10 Uhr zum Valentinstag fürs amerikanische Publikum gegen Dänemark. Und dann geht es weiter für die Kanadier am 15. Februar mit dem Gruppenabschluss um 16.40 Uhr gegen Frankreich. Und für die USA vielleicht aus unserer Sicht hoffentlich dann um den Gruppensieg USA gegen Deutschland am 15. Februar um 21.10 Uhr. Und dann, wie gesagt, kommen die K.O.-Spiele idealerweise aus Sicht dieser beiden Mannschaften erst ab dem Viertelfinale, eben nicht mit der Pre-Elimination Round oder dem halben Achtelfinale sozusagen, sondern dann eben entsprechend erst, wenn es um den Einzug unter die letzten vier geht. Natürlich für mich die beiden, die absoluten Top-Favoriten. Ich sehe die Kanadier weiter vorne, als das beim Four Nations Face-Off war. Einfach aus dem Grund, dass diese Torhüter-Thematik nicht mehr so deutlich, oder das Pendel schlägt da für mich nicht mehr so deutlich für die USA aus, wie das dann eben beim Four Nations Face-Off noch der Fall war. Und weil die Amerikaner sich meiner Meinung nach selber geschwächt haben. Also Jason Robertson hätte ich auf jeden Fall mitgenommen. Und da muss man ja auch sagen, der war jetzt die letzten 3 Jahre auch mit seiner Mannschaft, mit Dallas im Western Conference Final. Natürlich kannst du da auch wieder sagen, er hat keinen Stanley Cup gewonnen. Das ist in Ordnung, aber er weiß, wo das Tor steht. Und in der Saison war er ja auch sehr gut drauf. Und das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, dass man da nicht gesagt hat, den nehmen wir mit. Die anderen beiden bei Caulfield und bei DeBrincat, da sehe ich jetzt nicht so die große Kritik. Das ist eher, DeBrincat ist für mich auch so ein bisschen teilweise hot-cold. Der braucht auch das richtige Umfeld. Weiß ich nicht, ob er das dann da gehabt hätte bei den Amerikanern, aber wie gesagt, Jason Robertson ist für mich nicht so ganz verständlich, dass sie ihn da mitgenommen haben. Und da sehe ich halt auch die Gefahr, dass er ihnen fehlen wird. Bei den Kanadiern, alle Diskussionen, die es da gibt, sind für mich einfach Nuancen. Auch das mit Tom Wilson. Der hat gezeigt, das ist für mich auch ein entscheidendes Kriterium. Der spielt im Prinzip die letzten 1,5 Jahre und speziell jetzt diese Saison so gut, weil er bei diesem Turnier mit dabei sein wird. Der wird hundertprozentig fokussiert sein. Die Frage ist, ob er auch hundertprozentig das umsetzen kann, was die physisch betrifft, was Checks betrifft, ob er sich da zurückhalten kann an der einen oder anderen Stelle. Dann ist der eine sehr, sehr gute Ergänzung. Und ich glaube, dass die Kanadier dieses Turnier sehr, sehr fokussiert angehen werden. Auch weil sie eben einen McDavid dabei haben, einen McKinnon dabei haben, die gewinnen wollen, einen Crosby dabei haben, der weiß, das ist sein letzter Tanz, zumindest auf dieser Bühne. Und der wird alles dafür tun, dass er mit einer Goldmedaille von der Olympiabühne abtreten kann. Und dementsprechend, natürlich klar, mir ist schon klar, dass die Amerikaner diese Motivation auch haben. Mir ist schon klar, dass sie auch diese Punkte haben, dieses amerikanische, auch wenn ihr diese Werbespots gesehen habt, ich glaube, ich habe die bei Instagram auch geteilt, also zumindest den kanadischen, und das ist für mich der Unterschied. Die Amerikaner haben gesagt, sie wollen kanadische Tränen sehen, so ungefähr, das ist das Beste, und die Kanadier spielen halt füreinander, so war zumindest dieser Spot dann auch gedreht, und das ist für mich vielleicht auch so ein Punkt, diese Fokussierung so ein Stück weit auf Kanada. Meiner Meinung nach ist das ein Risiko, was den Amerikanern so ein bisschen auf die Füße fallen kann, der Punkt. Und dementsprechend bin ich da eher ein Stück weit skeptisch. Kanada für mich aktuell der Favorit, auch deutlich insgesamt, finde ich, gegenüber den USA. Und wenn sich da keiner wirklich verletzt, dann sind sie die Mannschaft, die für mich die Goldmedaille holen wird. Weiß ich nicht, wie ihr das seht, sehr, sehr gerne auch entsprechend Nachrichten und Feedback zu dieser Folge, zu den letzten Folgen über Olympia würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, und ansonsten sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast. Bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform. Teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.